Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Schönen guten Tag in die Runde, liebe Podcast-Zuhörer. Wer jetzt normalerweise Felix oder Thomas seine Stimme erwartet, muss ich leider enttäuschen. Die beiden Jungs müssen heute arbeiten, haben frei und deswegen habe ich mir aber Verstärkung geholt. Und zwar herzlich willkommen René Rodorich als Thomas oder Felix. Welcher bist du heute?
Ja, wahrscheinlich beide, weil ich sitze auf der Reservebank und wenn die beiden halt mal nicht können, dann bin ich gern mit dabei und unterstütze dich.
Und wir haben natürlich auch Gäste, und zwar ist das einmal der Benjamin von der IST-Hochschule und Jana von den Löwen Frankfurt, ein bekanntes Gesicht bei uns in der DL2. Jana, Benjamin, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast.
Hallo zusammen.
Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Es freut uns sehr und ja, wir haben heute eine etwas andere Podcast-Folge, eine Art Sonderfolge zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich duales Studium. Und deswegen haben wir heute euch beide auch eingeladen. Benjamin, du bist von der IST-Hochschule. Was muss ich mir denn da vorstellen, wenn ich das höre?
Ja, ich finde es total spannend, über das duale Studium zu sprechen, weil es gibt viele junge Menschen, die sich mit dem Traumjob Sport irgendwo auseinandersetzen. Und da zählt natürlich die Eishockey-Welt absolut dazu. Da reden wir über den Profisport, über Mannschaftssport, der alle 2 Wochen stattfindet, wo die Stadien in der Regel voll sein sollten. Und diese Stimmung zu übertragen auf den Berufswunsch und das in Kombination zu sehen, ist für junge Leute total spannend. Und ich darf an der Stelle sagen, dass wir sehr gerne Wege von jungen Leuten begleiten, bis sie dann eben wirklich da angekommen sind, wo sie sich vorgestellt haben, bei einem Erstgespräch mal landen zu wollen. Und da ist Jana einfach ein super Beispiel, weil ich mich an unseren ersten Kontakt noch erinnere. Jetzt ist sie mit den Löwen mit verantwortungsvollen Aufgaben in die erste Liga aufgestiegen. Das ist einfach klasse. Aber wir müssen nicht nur über das duale Studium sprechen, sondern als Bildungspartner der DEL2 und auch der DEL arbeiten wir mit vielen Clubs zusammen. Das heißt, wir sind nicht nur für die jungen Menschen eine Unterstützung, vielleicht an einen Arbeitsplatz im Eishockey zu kommen, sondern wir sind auch Unterstützer für die Leistungssportler, für die Eishockeyspieler, weil ein Eishockeyspieler hört irgendwann auf, auch Eishockey zu spielen und da auch, ich sag mal, Gesprächspartner in der Branche und auch im Netzwerk der DEL2 zu haben, die da halt einfach helfen können und Fragen beantworten können. Dafür sind wir am Ende des Tages eben auch da. Und zu guter Letzt arbeiten wir mit den Eishockey-Clubs zusammen und helfen denen auch dabei, junge Mitarbeiter zu finden, neue Recruiting-Möglichkeiten zu erörtern und helfen da einfach mit unserem Wissen, was wir natürlich über den Eishockeysport hinaus im Sport sammeln dürfen, um da Brücken zu schlagen. Das mal ein bisschen ausführlicher, aber ich glaube, das erklärt ganz gut, was wir machen. Wir sind nämlich in Düsseldorf ansässig, aber im Endeffekt weltweit aktiv. Junge Menschen können deutschsprachig bei uns studieren, akademisch oder nicht akademisch und das Ganze im digitalen Fernstudium.
Der Benjamin hat fast alle Fragen eigentlich gleich im ersten Statement gelöst. Insofern fein. Ich wollte nämlich gerade nachfragen, wo sitzt ihr eigentlich? Weil duales Studium, ne, das ist ja auch so ein bisschen Fernstudium unter Umständen mit beinhaltet. Das heißt, ihr habt euren richtigen Sitz in Düsseldorf. Vielleicht aber kurz auch zu deiner Person. Wie bist du überhaupt zur IST selber gekommen? Beziehungsweise, ja, warum macht man das? Warum will man jungen Leuten helfen, zum Beispiel in die Sportbranche oder generell ein Fernstudium zu machen?
Ja, danke für die Frage, weil das beschreibt ein ganz wichtiges Thema, nämlich welchen Plan kann ich eigentlich verfolgen, um an so eine Karriere anknüpfen zu können, wie es Diana jetzt beispielsweise gemacht hat. Es gibt keinen Plan. Also es gibt tatsächlich kein Schema, nach dem 50% derjenigen gearbeitet haben, die heute im Sportbusiness arbeiten, weil es sehr individuell ist. Und so war es auch bei mir. Mit meinem vorigen Arbeitgeber hatte ich mehr oder weniger ausgemacht, dass wir die Zusammenarbeit auslaufen lassen, dass ich was Neues suchen möchte. Dann habe ich mir Bewerbungen angeschaut und habe das IST entdeckt und habe mich dort beworben, weil ich zu meiner Studienzeit schon mal im Bereich Bildung für den DUSB jobben durfte. Ja, und dann ging das alles relativ schnell. Und dann hatte ich auch immer so ein bisschen Angst, weil ich vorher unter anderem auch im Fußball gearbeitet habe, dass so ein bisschen der Stallgeruch und die Nähe zum Profisport eben verloren geht. Das ist nicht der Fall. Also das ist wirklich total spannend. Wir haben an der Hochschule über 80 Kooperationspartner im Sport und die teilen sich eben auf, vom kleinen breiten Sportbereich bis hin zum Profibereich. Und der Sport ist total bunt. Und wie vielfältig meine Aufgaben heute sind, wo ich doch früher immer als Mittler zwischen Sport und Wirtschaft, so habe ich das immer bezeichnet, für mich im Sponsoring und in der Vermarktung gearbeitet habe. Da habe ich dieses Fach heute lehren. Jana, ich glaube, du hast auch mal eine Klausur bei mir geschrieben. Ja. Aber meine Hauptaufgabe ist es am Ende eben das Thema Vertrieb und Marketing im Bereich Sport an der IST-Hochschule und dem Studieninstitut voranzubringen. Und ja, Standorte, um da nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen. Gerade für Leistungssportler ist es unfassbar wichtig, wenn sie ein Studium angehen, nicht in ein Loch zu fallen oder damit kämpfen zu müssen, wenn sie mal den Verein wechseln in der neuen Stadt, denselben Studiengang und die Möglichkeit, da anzuknüpfen, wo sie aufgehört haben. Also wenn diese Möglichkeiten nicht gegeben sind, kann ein junger Sportler, der natürlich sehr viele Einflüsse zu verarbeiten hat, auch mal die Motivation verlieren, am Plan B weiterzuarbeiten. Und deswegen ist der Standort Düsseldorf fürs IST zweitrangig. Dort finden zwar Präsenzen statt, die sind aber auf ein absolutes Minimum reduziert. 5-6 Tage pro Semester inklusive der Klausuren ist machbar. Und dann kann ich auch in Amerika Eishockey spielen. Solche Fälle gibt es auch. Also wir haben zum Beispiel ein schönes Video bei unserem YouTube-Kanal. Dina Eckerle, Handball-Nationaltorhüterin. Seitdem die bei uns studiert, war die, ich glaube, in Ungarn gewesen, in Deutschland gewesen. Mittlerweile ist sie in Dänemark und kann halt überall ihr Studium fortsetzen. Das sind auch, glaube ich, wichtige Punkte, die dazu kommen. Aber jetzt bin ich irgendwo falsch abgebogen.
Jana, dein Name ist jetzt schon mehrfach gefallen. Bevor wir vielleicht noch gezielter in die ganze Thematik hineinsteigen, wie war er denn als Lehrer oder wie war denn die Klausur von Benjamin?
Gute Frage. Ich habe gar keine Erinnerung mehr an das Ergebnis. Ich weiß nur, dass der Präsenztag, den wir da hatten, auf jeden Fall sehr cool war. Ich glaube, Sportvermarktung. Ach, sehr gut. Das Gedächtnis funktioniert noch. Es war cool. Also gerade die Präsenztage sind dann für mich schon auch immer wichtig, weil man mal andere Leute kennenlernt, auch aus der gesamten Sportbranche, aber eben auch noch mal ein anderes Verständnis von diesen ganzen Tagen bekommt. Das hat der Benjamin wirklich auch gut gemacht. Viel Praxis, aber auch mit der Theorie vereint. Und es macht immer viel Spaß, auch mal an der Uni vor Ort zu sein.
Der Benjamin hat ja gerade schon gesagt, Traumjob im Sport. Ist es ein Traumjob?
Für mich auf jeden Fall. Ich habe mir das dann irgendwann nach dem Abi so gewünscht und gedacht, hey, das könnte ja wirklich was sein, was man beruflich macht. Und mittlerweile bin ich da angekommen, wo ich gerne sein möchte. Und es gibt mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Jetzt mit der Erstklassigkeit ist das so der nächste Step für mich, denke ich. Und dann schauen wir einfach mal, wo der Weg noch hinführt.
Wie schwierig ist es eigentlich? Also ich stelle mir es brutal schwierig vor. Ich habe studiert an der Uni und da musste man da sein. Da hatte man keine Chance, an den Lehrinhalten vorbeizukommen. Ne? Man hat dann auch die Klausuren geschrieben, wollte da natürlich entsprechende Noten auch erreichen. Wenn ich das jetzt sehe, ja, Fernstudium, das heißt zum einen die Ausbildung in der Praxis, die unheimlich wichtig ist, aber gleichzeitig die innere Motivation zu finden, um die Lehrinhalte letztendlich der IST wirklich zu verfolgen, selber zu lernen, dann auch halbwegs vernünftig die Klausuren zu absolvieren. Wie viel eigenen Ehrgeiz braucht man und wie schwierig ist es vielleicht auch, sich da immer zu motivieren?
Viel. Also ich denke, das kann man gut mit unseren Profisportlern vergleichen. Die müssen sich ja auch immer wieder motivieren, an sich und an ihrem Körper, an der Spielweise zu arbeiten. Und das müssen wir dann eben auf der Seite der Uni. Im Eishockey, ich glaube, das weiß jeder, der uns zuhört, geht es Tag und Nacht und 24/7 immer hoch her. Dementsprechend muss man sich dann selber die Zeiten ja einfach suchen, wo man lernen kann. Bei mir war es dann irgendwann raus, ich kann das nachts ganz gut, wenn dann alle anderen schlafen. Aber man muss auch ganz klar sagen, zwischendurch musste ich auch die Noten dann mal ein bisschen Note sein lassen und einfach hoffen, dass ich bestehe, weil halt gerade Playoff-Zeit war. Ne, dann geht es natürlich ein bisschen nebensächlicher bei der Uni zu. Das hört der Benjamin sicher nicht gerne, aber wenn man es zu allem macht, ist das manchmal leider so.
Ja, Benjamin.
Ja, also total spannend und total spannend auch, wie unterschiedlich die Wege unserer Studierenden sind. Ich habe riesen Respekt vor den Studierenden, die es hinbekommen, das Studium parallel zur Arbeit gewuppt zu bekommen. Und das sind ja nicht nur die dualen Studenten. Wir haben ja viele Teilzeitstudenten oder auch viele Vollzeitstudenten, die dann trotzdem ihre 15 bis 25, 30 Stunden die Woche eben arbeiten. Die kriegen es dann halt nur ohne die direkte Verknüpfung im dualen Studium mit dem Arbeitgeber hin. Und ich höre es auch nicht ganz so gerne, wenn Jana erzählt, dass sie dann die Nächte sich um die Ohren geschlagen hat. Das mit den Noten und dass die dann nicht ganz so wichtig sind, das kann ich noch besser hören, weil wir haben natürlich ein klares Schema, was wir den Arbeitgebern an die Hand geben und was wir den Studierenden an die Hand geben. Und das heißt maximal 32 Stunden die Woche arbeiten, damit noch ausreichend Zeit bleibt, um in einem jährlichen Durchschnitt dann auch das Studium gewuppt zu kriegen. Das Spannende an unserem System ist, dass zum Beispiel beim Eishockey in der langen Sommerpause Schwerpunkte im Studium gelegt werden können und dann in der Zeit, die eben Eishockey gespielt wird, ist ein Stück zurückzuschrauben. Ich nehme mal gern zwei Beispiele. Golfsport, da wird im Sommer gearbeitet, im Winter studiert. Im Wintersport wird im Winter studiert, im Sommer gearbeitet. Das ist ein bisschen zu einfach. Das ist ein bisschen zu einfach dargestellt. Aber die Möglichkeiten sind eben da. Ich kann wirklich als Studierender oder als Arbeitgeber diese Zeiten steuern, aber sie brauchen eine gesunde Balance. Weil wenn sie keine gesunde Balance haben, weil vielleicht auch die Verantwortlichkeiten dann immer mehr und immer größer werden, wie das vielleicht bei dir der Fall war, Jana, dann kriegen es hinten raus wirklich die Top-Talente hin. Und wir merken auch, dass es vielleicht für den einen oder anderen dann wichtig ist, aus einem dualen Studium vielleicht mal ein Teilzeitstudium zu machen, um da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Oder aber sich selbst mit dem Arbeitgeber zu sagen, wir wechseln ins Teilzeitstudium und die Anteile arbeiten bleiben groß, aber du machst ein bisschen weniger Studium, damit du es hinten raus auch schaffst. Weil das ist für uns auch immer die wichtigste Frage eigentlich, weil uns der Anschluss an den Arbeitsmarkt für unsere Studierenden ebenso wichtig ist. Wie kriegen wir es so gebaut, dass sich nicht hinterher einer unwohl fühlt in dieser Konstellation? Und ja, je talentierter die Studenten und je reifer sie für den Arbeitsmarkt sind, umso geringer werden die Probleme sein. Aber auch umso mehr muten sie sich zu. Und da muss man vielleicht den einen oder anderen auch mal bremsen.
Extrem spannend finde ich auf jeden Fall die Kombination zwischen Praxis und Lerninhalten, die vermittelt werden, weil ich, wie gesagt, kenne es aus der eigenen Erfahrung. Auf der einen Seite hatte ich den Zwang, letztendlich die Lehrinhalte wirklich mir anzutun, ne? Wenn du direkt Vollzeitstudent bist, letztendlich an der Universität. Aber das Problem wiederum, was dann fehlt, ist wirklich der Praxisbezug. Nicht nur der Praxisbezug, sondern wenn man dann auch noch in die Sportbranche selber rein will, begrenzte Arbeitsplätze, begrenzte auch Jobs, die frei verfügbar sind, tut man sich oftmals dann als Student sehr schwer, einen Praxispartner zu finden oder einen Partner, der dann auch nach dem Studium sagt, Mensch, dir gebe ich mal die Chance, schauen wir mal, wie du dich entwickelst. Der Vorteil hier ist, glaube ich, dass man wirklich parallel schon im Sport aktiv tätig ist, sich beweisen kann, sich auch einen kleinen Namen schon machen kann und damit auch im Anschluss an das Studium tatsächlich wirklich in der Sportbranche unterkommt. Unsere Branche ist ja wirklich nicht einfach für Mitarbeiter. Hast du das so auch gemerkt, Jana? Beziehungsweise hat dir das entsprechend so geholfen in deinen Schritten, die du gegangen bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja mit dem Eishockey groß geworden, von daher war vielleicht für mich persönlich der Einstieg ein bisschen einfacher, weil ich schon viele Leute kannte. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit Sicherheit über die Jahre und über die Semester mit den Aufgaben und auch mit den Tätigkeiten gewachsen und es hilft zu 100%. Man versteht die Lerninhalte ein bisschen einfacher, man hat die Zusammenhänge und bei uns geht es auch oft darum, dass man mal in den Klausuren irgendwie ein Praxisbeispiel bringt. Da muss ich dann nicht vorher mir was überlegen, das ist relativ einfach aus dem Alltag zu nehmen, ne? Und dann weiß man zumindest auch, wofür man es macht. Ich kriege es bei vielen Freunden mit, die einfach an der Präsenzuni sind und nebenbei vielleicht nicht arbeiten. Die quälen sich dadurch und haben nicht den Bezug, wofür lerne ich das denn gerade? Und das habe ich zu 100%. Und das hat mir dann häufig geholfen, dass ich sage, okay, komm, mach weiter, du weißt ja, wofür du es brauchen kannst.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade für Spieler, für Sportler extrem gut ist, so ein duales Studium zu machen. Also klar, wir haben das Beispiel Jara, die in einem Club arbeitet. Bei den Spielern gestaltet sich das ja nochmal ein bisschen anders. Sie haben klar am Wochenende ihre Spiele und ihre Trainingseinheiten in der Woche, aber ich denke, es findet sich gerade für die jungen Spieler immer am Tag einen Zeitraum, wo man sich 2 Stunden hinsetzen kann und lernen kann. Seht ihr das auch so, dass gerade so ein duales Studium in Verbindung mit der IST-Hochschule für die Sportler wirklich zum Vorteil ist, auch um dran zu denken, was ist nach meiner Karriere? Es kann am Ende ja nicht jeder Trainer werden oder was anderes machen.
Ja, wenn man Trainer werden will, kann man auch zur IST-Hochschule kommen. Wir haben ja noch ein paar andere Studiengänge und Fachbereiche. Also gerade was so die Jobs von Leistungssportlern angeht, die einem vielleicht vorschweben, haben wir da auch die passenden Bausteine. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man die Gruppe der Leistungssportler insgesamt sieht, dann ist der Anteil an Eishockeyspielern noch unterrepräsentiert, was das IST angeht. Es gibt aber sehr namhafte Beispiele, die eben zeigen, dass sie mit unserer Unterstützung nachher auch im Eishockey beruflich Fuß fassen konnten. Daniel Kreuzer ist so das Nonplusultra-Beispiel, den wir dann bei seinem Abschiedsspiel im alten, altehrwürdigen Stadion an der Bremstraße seine Zeugnisse überreichen durften. Das war auch eine schöne Geschichte, die der Kollege Marcel Schumacher von uns umgesetzt hat. Und das sind so Sachen, ja, da denkt man dann natürlich dran. Es gibt aber eben auch viele junge Spieler und wenn ich es mal auf den Fußball übertrage, in der dritten, vierten und fünften Liga gibt es deutlich mehr studierende Fußballer, als das in der ersten und zweiten Liga der Fall ist. Wenn wir das auf den Eishockey übertragen, müsste es eigentlich deutlich mehr DEL2-Spieler als DEL1-Spieler geben, die sich frühzeitig mit diesem Plan B auseinandersetzen. Ich will mal eben zwei Stereotype so bezeichnen. Das ist der Leistungssportler, der gerade mit der Schule fertig ist und dann sagt, jetzt setze ich alles auf Leistungssport, aber da ist noch so viel Zeit übrig. Du hast es eben angesprochen, gerade die ganzen Fahrten zu den Auswärtsspielen werden von Leistungssportlern häufig genutzt, um eine Online-Vorlesung sich anzuschauen. Das ist so die eine Gruppe. Also nach der Schule, wer rastet, der rostet, deswegen lieber direkt durchziehen und Plan B vorbereiten. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die lerne ich dann hin und wieder auch beim Captain's Dinner kennen, wo ich immer mal wieder auch das IST als Programm bei der DEL vorstellen darf. Da kommen dann häufig auch die älteren Spieler und sagen, ich habe jetzt meinen letzten Vertrag unterschrieben und jetzt von 0 auf 100 ist für mich das Problem gerade spürbar. Wie kann ich denn den Plan B vorbereiten? Also von den ersten Anfängen bis hin zu den letzten Arbeitstagen als Eishockey-Profi sind wir eigentlich ansprechbar und haben dann auch immer die Möglichkeit, einen individuellen Weg aufzuzeigen. Was ich an der Stelle gerne an alle Clubs weitergeben möchte, auch wenn es vielleicht nicht zu ihren primären Aufgaben gibt. Ich habe viele Leistungssportler, die sich irgendwie verärgert auch zeigen, dass sie aus ihrem Umfeld nicht die Empfehlung bekommen haben, wenigstens das Abi fertig zu machen. Man kann über Weiterbildungsbausteine und ein Sportfachwirt, was der höchste außerakademische Abschluss ist, auch eine super berufliche Karriere machen. Aber viele ärgern sich hinterher, dass sie die Schule nicht bis zum Abitur gebracht haben, weil einem in der heutigen Arbeitswelt dann viel mehr Möglichkeiten einfach bereitstehen. Das muss man unterm Strich so sagen. Und das sage ich nicht als Anbieter von ausschließlich akademischen Abschlüssen, sondern auch von Weiterbildung. Also das ist einfach die Erfahrung, die ich sammeln konnte an der Stelle.
Ja, da hast du vollkommen recht und die Botschaft muss auch ganz klar gegeben werden. Vor allem an die Clubs, die sind auch verpflichtet, letztendlich die Karriere neben der eigentlichen sportlichen Karriere des Spielers ein bisschen mit zu fördern und da ihn vielleicht auf die richtigen Wege zu bringen. Für mich mal noch, jetzt haben wir beleuchtet, was eigentlich wirklich immense Vorteile sind, ne? Gerade für Sportler, aber auch für andere, die zum Beispiel in die Sportbranche rein wollen, das gemeinsam mit einem Praxispartner zusammen die Ausbildung mit euch zu machen. Auf der anderen Seite, ihr braucht ja auch Praxispartner. Das heißt also letztendlich Kooperationen mit Clubs, mit Vereinen, die im Sportbereich tätig sind, vielleicht auch mit Ligen. Was sind denn die Vorteile letztendlich für die Praxispartner an sich, wenn sie mit euch zusammenarbeiten und dann letztendlich so fähige Leute wie Diana zu sich ins Unternehmen bekommen?
Also ich glaube, dass zunächst einmal das, was auf dem Papier steht, dass die DEL und DEL2-Clubs eben rabattierte Studiengebühren erhalten. Das sind 10%. So machen wir das in unserem Partnernetzwerk insgesamt. Da gibt es keine großen Vorzüge. Für Athleten, die über Olympiastützpunkte betreut werden, gibt es dann nochmal andere Möglichkeiten. Das klären wir dann aber quasi individuell. Und dann gibt es natürlich die weichen Faktoren. Also ich glaube, wenn ein Partnerunternehmen, ein Partnerclub sich an uns wendet, dann haben wir immer Möglichkeiten, eben all unser Wissen, all unsere Erfahrung mit an den Tag zu legen, wenn es um neue Recruiting-Möglichkeiten geht, wenn es darum geht zu überlegen, lohnt sich denn ein dualer Student, ja oder nein. Man muss sich aber erstmal die Personalstruktur angucken. Wenn es mir gestattet ist, würde ich einen kleinen Exkurs machen wollen. Als ich damals 2006 in die Berufswelt eingestiegen bin, ich weiß es heute noch ganz genau, meine 143. Bewerbung war für dann wieder ein Praktikum und nicht für eine Vollzeitstelle und über ein Praktikum für eine Sportmesse in Köln, die einen Tag vor meinem Bewerbungsgespräch abgesagt wurde, bin ich trotzdem an meinen ersten Job gekommen. Also das war wirklich unfassbar schwierig, einen Fuß in die Türe der Branche zu kriegen. Das ist heute ganz anders. Das ist anders, weil mehr Themen im Vordergrund stehen bei den jungen Leuten. Und dieses aufopferungsvolle Arbeiten, was man bei der Jana auch spürt und sieht, das ist nicht mehr jedermanns Sache. Und diese Geilheit auf die Branche Sport, die entsteht nicht mehr so leicht bei den jungen Leuten, wie es früher der Fall war. Heißt, der Arbeitsmarkt hat sich ein Stück weit gewandelt. Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, warum sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat, ist das Thema Mindestlohn. Denn die Sportbranche hat sich früher eigentlich an den Hochschulabsolventen bedienen können, die man auch ohne Mindestlohn für 500, 600, 700 € mal für sich arbeiten lassen konnte. Das war dann auch zu kleineren Zeiträumen möglich, wie das jetzt bei einem Jahrespraktikanten der Fall ist. Aber es war auch mehr möglich als so ein 3-Monats-Pflichtpraktikum, wonach ja viele Unternehmen, die ausschließlich über ökonomische Entscheidungswege gehen, eben sich dieses Thema auch anschauen. Also musste man schauen oder muss man schauen, was haben wir eigentlich für neue Wege, um an günstige Mitarbeiter zu kommen. Und ich will unsere dualen Studenten, weiß Gott, nicht als günstige Mitarbeiter beschreiben. Aber wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, einen Hochschulabsolventen für 30, 35, 40.000 Euro als Arbeitgeber im Sport anzustellen, dann muss die Arbeit erstmal quantitativ gesehen ja noch erledigt werden. Und dann sind einfach die Möglichkeiten, einen dualen Studenten anzustellen, den auch auszubilden, einfach viel besser als ein Praktikant. Noch schwächer als ein Absolvent, aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, einen teuren Absolventen anzustellen, haben wir hier einfach auch als IST-Hochschule mit den flexiblen Arbeitszeiten und sehr geringen Präsenzzeiten, also kein Blockunterricht, auch für die Arbeitgeber ein neues Angebot geschaffen, was es so in der Form vorher nicht gegeben hat und was neue und gegebene Herausforderungen einfach zu bewältigen hilft.
Jetzt hast du schon ein Problem, ich sag mal, der Sportbranche, aber vor allem auch der DL2 so ein bisschen angesprochen. Ich meine, in den letzten Jahren hat sich durchaus in den Clubs schon viel bewegt. Wir haben Clubs, die auf junge Leute gesetzt haben, die ihre Verwaltungsarbeit mittlerweile schon sehr viel breiter verteilt haben. Diese One-Man-Show in Clubs an sich gibt es fast nicht mehr, weil es auch gar nicht mehr realistisch ist. Ne? So wie du sagst, es muss ja eine quantitative Arbeit, die jedes Jahr auch an Anspruch zunimmt, absolviert werden. Zum anderen braucht man mittlerweile, um in der Sportbranche auch als Club zu bestehen und auch gegenüber seinen Partnern, gegenüber der Liga und den Mitbewerbern überhaupt auch vorwärts zu kommen, auch eine gewisse Qualität im Lösen der Aufgaben. Und das geht eben nur über Mitarbeiter. Wann kommt aus deiner Erfahrung heraus meist das Umdenken in den Clubs, dass man sagt, man muss die Verwaltungen breiter machen, man muss sich jetzt Hilfe holen, man braucht da einfach auch eine quantitative, die am Ende wieder zur qualitativen Unterstützung wird und kommt dann mit euch ins Gespräch näher?
Also ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass jemand mit 2 Jahren weiser Voraussicht sagt, ich habe das Gefühl, da verändert sich was, kannst du mir mal sagen, wie man das angehen kann, sondern in der Regel passiert es dann, wenn es verdammt weh tut schon. Mhm. Ja, also was heute auch häufig passiert, man muss sich ja vorstellen, wir haben zum Oktoberstab knapp 100 Bachelorstarter. Davon sind so ungefähr die Hälfte dual. Die verteilen sich aufs komplette Bundesgebiet und darüber hinaus. Und die Interessenten kommen ja auch dann nicht verteilt auf das Bundesgebiet genau an den Orten aus. Also das heißt, da passiert schon ein Suchen und Finden, was wir ein Stück weit steuern und ein Stück weit weniger steuern können. Interessant ist, dass dann Nehmen wir mal deinen alten Club in Crimmitschau. Da ruft mich ein Studierender aus Crimmitschau an, sage ich, ja, da gibt es doch einen tollen Eishockeyverein. Versuch's doch mal, dich dort initiativ zu bewerben. Also es sind nicht immer nur die Arbeitgeber, bei denen es dann wehtut, die sich dazu entschließen, einen dualen Studenten auszuschreiben, sondern sie suchen generell junge Leute als Arbeitskräfte. Und wenn diese sich dann initiativ bewerben, dann werden die vielleicht auch mit Kusshand genommen. Auch wenn dieses System, was dahinter steht, wie wir unsere dualen Studiengänge umsetzen, vielleicht noch gar nicht verstanden ist. Und dann ruft der Studierende an und sagt, ich habe hier einen interessanten Arbeitgeber, können Sie sich mal mit dem auseinandersetzen, der hat da ein Interesse dran. Das kann auch passieren. Aber vielleicht fragen wir Jana mal, wie Sie das handeln.
Ja, tatsächlich war es ja bei mir so, ich glaube, der Club wusste schon ein bisschen was über Uni und wie kann man mit einer Uni zusammenarbeiten und einen Studenten ausbilden lassen. Auf der anderen Seite hatte ich mich zuerst sogar als Vollzeitstudentin bei euch eingeschrieben und bin ja dann kurzfristig noch geswitcht auf das duale System. Und jetzt auch wieder, jetzt läuft es noch mehr nebenbei als vorher. Aber nichtsdestotrotz unterstützt mich ja der Club immer noch. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine gute Sache. Und gerade die jungen Leute, habe ich das Gefühl, kommen ins Eishockey immer mehr rein, weil es auch einfach dazu passt. Ne? Wir sind eine junge Gruppe. Man muss viel arbeiten. Das ist natürlich für die jungen Leute dann auch ein bisschen einfacher, gerade wenn sie noch ungebunden sind und familiär einfach nicht so viele Verpflichtungen haben. Und man kann sich super weiterentwickeln. Das ist auch ein ganz großer Faktor. Es sind viele Leute da, die einen anleiten, aber man kann auch viel selber machen und lernt ja dann einfach beim Machen sozusagen. Von daher denke ich schon, dass das eine super Sache für jeden ist, der in Sport rein will, das beim Eishockey einfach mal zu versuchen. Und so vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass viele Clubs Interesse hätten, wenn einfach mal eine Bewerbung kommt, die dann gerade reinpasst, proaktiv auszuschreiben, eher weniger.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, den hat Benjamin auch schon mal anklingen lassen, dass auch ein Umdenken bei den jungen Leuten stattfindet. Also auch ich merke es, das Erste, was junge Leute bei Bewerbungsgesprächen oder ähnlichen Fragen, was die als Erstes fragen, ist, wie ist denn die Work-Life-Balance? Sie wollen im Sport arbeiten, oder dann hören sie, du musst aber am Wochenende arbeiten oder abends, dann gehen die Mundwinkel erstmal nach unten. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig dann, die Clubs wollen vielleicht junge Leute einstellen, aber die jungen Leute müssen auch interessiert sein und sich bewerben. Du sagst schon, Jana, Initiativbewerbung ganz wichtig und ihr bringt ja ganz gern, glaube ich, auch an der IST Talente mit den Clubs gern zusammen, damit sie ein bisschen Blick hinter die Kulissen auch bekommen, oder Benjamin?
Jein. Also wir verstehen uns nach wie vor als Bildungsanbieter und nicht als Personaldienstleister oder Rekruter. Wobei wir sehr viele Aufgaben in die Richtung übernehmen. Und ich sage euch ganz persönlich aus meiner Warte, ich hätte gern mal ein freies Budget zur Verfügung, um da einfach noch an diesem Angebot weiterzuarbeiten, was das IST diesbezüglich leisten kann. Und da wünscht sich der ein oder andere bei uns, dass wir da schneller vorankommen, mehr Hilfen beim Thema Matching eben auch anbieten zu können. Unsere Studiengänge wären doppelt so teuer, wenn wir Leute hinsetzen würden, die dann mit den Bewerbern und Arbeitgebern so zusammenarbeiten, um die am Ende zusammenzubringen. Das ist eine Rolle, die nehmen wir gerne mit an, begleiten diese gerne mit, aber wir sehen uns da nicht in der Verantwortung. Und die Verantwortung, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich finden und einen sogenannten Studien- und Ausbildungsvertrag unterschreiben, da ziehen wir uns komplett raus, weil das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist dann die Immatrikulation des Studierenden, die Kooperation mit dem Arbeitgeber auch vertraglich zu schließen im Rahmen dieses dualen Studiengangs und diese zu unterstützen. Die jungen Leute, nehmen wir mal die Gesprächspartner dieser jungen Leute. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir im Sportbusiness junge und agile Leute wie Jana haben, die verstehen das und haben die richtigen Argumente, um die jungen Leute abzuholen. Wir haben aber auch noch, ich sag mal, eher alteingesessene Manager, Entscheider, Geschäftsführer, die vielleicht noch so ein bisschen aus der Welt kommen, ohne dass ich das despektierlich meine, die aber aus dieser Welt kommen. Ja gut, wenn du hier die Flyer fürs Wochenende nicht drucken willst, dann geh doch bitte, da draußen warten 20 andere, die deinen Job haben wollen, weil die wollen auch mal Eishockey-Luft schnuppern. Das ist nicht mehr so. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, Denise, mit dem Thema Work-Life-Balance. Es gibt ein anderes Verständnis zur Arbeitswelt Und ein Fakt ist, glaube ich, da auch ganz wichtig. Wie werden die jungen Leute mit Hinblick auf die Berufswelt, auf die Arbeitswelt sozialisiert? Ich bin so sozialisiert worden. Arbeitslosenzahlen, Gerhard Schröder hat eine Agenda 2010 gemacht. Du musst gucken, wo du bleibst. Schau, dass du mit deinem Studium so schnell wie möglich fertig bist. Dann war ich auch noch der dritte Sohn der Familie und hatte ein Jahr wegen Zivi gespart oder Bundeswehr. Und ich dachte, das verhilft mir immer zum Vorteil. Und dann waren es doch dreistellige Bewerberzahlen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Heute hören die jungen Leute im Rahmen ihrer Sozialisation bezogen auf den Arbeitsmarkt Fachkräftemangel. Es gibt viel zu wenige. Ob du Handwerker oder Ingenieur werden willst, ist völlig egal. Du verdienst dir ein goldenes Näschen. So, das ist so das, was so zwischen den Zeilen bei den jungen Leuten zumindest ankommen kann. Und deswegen hat man auch die Bereitschaft dazu, na, ich reise erstmal. Ja, früher war das immer irgendwie ein Auslandssemester, weil man dann auch irgendwie was im Lebenslauf stehen haben musste. Heute ist so ein Jahr Loch im Lebenslauf auch mal eher zu tolerieren. Und das haben in Teilen aber unsere konservativen Entscheider, Personalentscheider im Sport, wenn sie denn konservativ sind und nicht open-minded und an ihrem Mindset arbeiten, weil sich die Welt verändert, dann treffen da zwei Welten aufeinander, die nicht zueinander passen. Und das ist so dieser Wandel, den wir gerade haben, wo die Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmer tief in sich reinhorchen sollten und wo wir dann vielleicht auch wieder ins Spiel kommen, weil wir uns mit diesen Fragestellungen und diesen unterschiedlichen Personen, die dort agieren, eben tagtäglich auseinandersetzen. Und wenn dann jemand ein duales Studium machen will, ist er bei uns, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, erklärt zu bekommen, wie er sich im Bewerbungsprozess bestmöglich präsentieren kann.
Ja, ist vielleicht auch ein wirklich wichtiger Hinweis, wo man selber auch so ein bisschen ins Grübeln kommt. Das ist in der Tat so. Diese Work-Life-Balance, die zukünftig mehr gefordert wird oder die man mehr im Auge behält aktuell, weil eben der Arbeitsmarkt das auch hergibt und jeder natürlich trotzdem auch ein normales eigenes Leben haben will, was vollkommen richtig ist, führt natürlich auch dazu, und das ist vielleicht auch so eine Botschaft, gerade auch an unsere Clubs, ne, im Wandel der Zeit, dass sich tatsächlich auch die Arbeitgeber und auch die Clubs sicherlich nicht ganz entziehen können an dieser Entwicklung, weil die Alternative ist, wir finden irgendwann keine Arbeitnehmer mehr im Sport, weil die halt alle interessantere Berufe oder Berufe machen, die halt besser das familiäre oder das eigene mit dem Job verbinden. Ne? Und ich bin ja auch so ein erzogenes Kind in lebe für den Sport, lebe für deinen Job. Also letztendlich war der Job ja alles drumherum oder ist auch nach wie vor noch alles. Aber diese Grundeinstellung kann man nicht von jedem erwarten mehr. Und das ist auch okay, also damit müssen wir auch leben. Ne? Wir müssen uns eben an diese Situation und an die Einstellung vielleicht auch der sportbegeisterten Arbeitnehmer entsprechend vielleicht für die Zukunft sogar noch mehr anpassen und Wege finden, wie wir trotzdem die Aufgaben, die es zu realisieren gibt, auch zu den Zeiten, wie die Zeiten nun mal sind, so unter einen Hut zu bringen, dass trotzdem einer, der halt durchaus Interesse hat, auch neben dem eigentlichen Job sich selber voranzubringen, immer noch die Chance dazu hat.
Ne? Absolut. Absolut. Es gibt noch einen Punkt, den ich ergänzen will. Das, was wir natürlich gerade alles außer Acht lassen, ist, dass die jungen Menschen mit der Pandemie ordentlich zu tun hatten und dass wir jetzt einen ziemlich großen Konflikt haben, der uns in wirtschaftliche schwierige Situationen bringen kann, / wird. Und dann wird auch unserem Sportsystem wieder ein Stück weit Geld fehlen in den nächsten Jahren und es vielleicht noch ein bisschen schwieriger machen. Also die jungen Leute sind nicht auf Rosen gebettet, sondern jetzt mit Sicherheit auch wieder neuen Herausforderungen, ich sag mal, ausgesetzt. Wenn wir das mal in so kleinen Epochen sehen, wir hatten das Thema Vormindestlohn, da wurden die Absolventen rekrutiert. Jetzt haben wir das Thema Mindestlohn. Die Pandemie hat es schwierig gemacht, den Sport-Business-Markt insgesamt zu verstehen als Arbeitsmarkt. Was passiert? Wo entwickelt der sich hin? Und jetzt haben wir diesen Konflikt, diesen kriegerischen Konflikt, wo so viel wirtschaftlich passiert, dass wir auch nicht so genau wissen, wo die Reise hingeht. Also ein Stück weit Unsicherheit wird, glaube ich, auch wieder dazu führen können, dass jeder mehr Dankbarkeit seinem Arbeitgeber gegenüber bringt und da vielleicht auch die Loyalität wieder ein bisschen mehr steigen kann. Aber ja, das wollte ich nur noch mal ergänzen, weil man das nicht immer so schwarz-weiß sehen kann. Man muss natürlich alles immer ein Stück weit beachten. Und was habe ich den jungen Leuten immer am Telefon gesagt? Angela Merkel hat nicht als Bundeskanzlerin angefangen. Also diese einzelnen Steps eben im Blick zu behalten, das ist extrem wichtig und auch ein Verständnis dafür aufzubauen. Weil es gibt auch junge Leute, die sagen, wenn ich den Studiengang bei euch mache, kann ich dann bei Bayern München arbeiten. Und dann findet in der Regel ein längeres Gespräch statt.
Wir haben jetzt sehr viel in Studiengängen im Sport geredet, aber der Sportler kann ja jetzt trotzdem auch außerhalb des Sportbereiches bei euch ein Studium beginnen als Fernstudium, oder? Das geht auch genauso.
Ja, ich sag mal, am häufigsten passiert es natürlich, dass wir, wenn wir Leistungssportler haben, die am IST studieren, die auch gerne hinterher im Sport arbeiten wollen. Aber das ist ja auch nicht der Hauptgrund, warum die Leistungssportler bei uns studieren, sondern das ist das digitale Fernstudium und die Art und Weise, wie so ein Studium bei uns abläuft. Weil sie eben, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit Lehrheften, die erklärt werden durch Online-Vorlesungen und Online-Tutorien, sprich Webinaren, Bausteine haben, die völlig zeit- und ortsunabhängig sind. Wir haben mal eine Studie gemacht, eine Bildungsstudie mit der VDV, das ist die Spielergewerkschaft der Fußballer. Da haben wir herausgefunden, dass 90% der Befragten hinterher im Sport arbeiten wollten. Ich glaube, dass im Eishockey diese Quote nicht so hoch ist. Und bei den Fußballern ist die Quote so hoch, weil man im Fußball nicht nur mehr Geld verdienen kann als in anderen Sportarten, sondern es gibt auch viel mehr Jobs. Ja, und deswegen, ja, wir haben ganz spannende Fachbereiche bei uns, Sport und Management. Ich sage immer salopp, mit die Sport-Business-Management-Studiengänge als Bachelor und als Master. Den einen hat Diana absolviert, der andere ist gerade dabei, absolviert zu werden. Die bereiten auf die Sportjobs vor, wo nicht geschwitzt wird, sage ich immer. Und damit erklärt es eben alle Bereiche. PR, Management, Event, Vermarktung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. All diese Themen, die dort im Endeffekt vorbereitet und begleitet werden. Und dann haben wir einen Fachbereich Fitness, der sehr intensiv mit der Fitnessbranche zusammenarbeitet, aber wo für den Moment alle trainingswissenschaftlichen Themen aufgehangen sind, aber auch alle Gesundheitsmanagement-Themen. Also wir haben einen Bachelor Gesundheitsmanagement, wir haben einen Master, der kombiniert sporttherapeutische Themen mit Trainingswissenschaften und wir haben einen trainingswissenschaftlichen Master. Also das sind auch Wege, die dann eben im Bereich des Sports Berufe vorbereiten, wo geschwitzt wird. Und dann haben wir noch einen Fachbereich Kommunikation und Wirtschaft, wo also alle Wirtschaftsberufe vorbereitet werden, klassisches Business Administration, aber auch Medienberufe, Medienmanagement, Eventmanagement und Marketing-Jobs. Ja. Zu guter Letzt sind wir noch im Bereich Hotellerie und Tourismus unterwegs. Das ist unser dritter Fachbereich, der dann im Bereich Tourismus, Bachelor- und Masterstudiengänge, aber eben auch für die Berufswelt in den Hotels vorbereitet. Das einmal so die Hochschule dargestellt und die gleichen Fachbereiche gibt es eben auch am Studieninstitut, wo es dann eben kleinere Bausteine ab 3-4 Monaten bis hin zu 1,5 Jahren gibt, die unter die Kategorie der beruflichen Weiterbildung fallen. Und jetzt haben einige von euch ein Signal gesendet, dass sie auch was sagen wollen. René?
Ich weiß gar nicht, ob ich der Erste war, aber ich glaube mal schon, ich hänge mich einfach rein. Ich finde es hochspannendes Thema, was manchmal ehrlich gesagt im Alltag, vor allem im Sportbusiness, viel zu wenig diskutiert wird und dem man sich auch viel zu wenig annimmt. Insofern fand ich es erstmal toll, dass ihr die Zeit hattet, heute hier mit dabei zu sein und ein bisschen Einblick zu geben. Bevor wir aber so langsam sicherlich auch zum Ende kommen, eine Frage an Diana, und da muss man genau aufpassen bei der Frage. Was ist denn deine Empfehlung? Und das nicht mit Blick auf die Studenten, sondern mit Blick auf die Organisation, nämlich die Clubs. Wenn man sich diesem Thema annähern möchte, beziehungsweise so wie du auch Clubs aus deiner Erfahrung heraus kennst, wie sie personell aufgestellt sind, was ist deine Empfehlung? Warum, beziehungsweise was sind die Gründe, warum man so eine Kooperation auch mit der IST gegebenenfalls eingehen sollte?
Ich glaube, was wir eben schon mal erwähnt haben, diese Work-Life-Balance, die wird über die Jahre immer mehr zum Thema werden. Im Sport auch den Einzug halten. Und da kannst du am Ende nur als Sportclub gegensteuern, wenn du deine Personaldecke aufstockst. Das heißt, mehr Leute für die gleichen Bereiche hast, sodass die sich, sag ich mal, abwechseln können, eine Art Schichtplan oder so weiter erstellen. Ne? Da fängt bei uns jetzt tatsächlich auch schon das Umdenken an, dass wir mehr Leute suchen. Also jeder, der zuhört und Lust hat, sich da zu engagieren, darf sich auch gerne melden und auch mit Sicherheit in Kooperation dann mit der IST-Hochschule. Und es ist auch einfach, ja, ein gutes Thema, junge Leute ranzuführen. Gerade die Sportclubs haben viele Möglichkeiten, junge Leute zu finden, die engagiert sind und sich weiterentwickeln wollen. Und es gibt genug Leute in den Clubs, die ihr Wissen weitergeben können. Also Win-Win für beide. Dementsprechend glaube ich, dass es auf der reinen Arbeitnehmerseite eine sehr gute Sache ist, aber genauso für die Clubs und auch für die Spieler. Also mein Gefühl ist auch, dass immer mehr Spieler dahin übergehen, Studiengänge oder Bachelor-Master-Gänge zu machen. Und tatsächlich werde ich auch immer mal gefragt, wie ich das denn unter einen Hut kriege, weil die ja auch wissen, wie viel wir im Office arbeiten. Und ich glaube, da haben die Spieler dann auch noch mehr Möglichkeiten, vielleicht auf so einer Auswärtsfahrt wirklich mal die Bücher zu lesen. Also ganz klare Empfehlung, so ein Studium zu machen, weil es einfach alles vereint und den Einstieg erleichtert.
Sehr schön. Benjamin, hast du noch dem etwas hinzuzufügen?
Ja, ich glaube, ich habe noch eine ganze Menge hinzuzufügen, aber wir wollen natürlich den Podcast nicht sprengen. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich nochmal bei Jana bedanken, dass sie sich die Zeit nehmen konnte, weil wie gesagt, wenn ich an Eishockey denke, dann habe ich so 3, 4, 5 Namen im Kopf und bei Jana ist das wirklich schön. Jetzt haben wir die Anekdote gar nicht erzählt, Jana, weil kennengelernt haben wir uns eigentlich darüber, dass du dich mal für ein Fußball-Schnupperpraktikum beworben hast. Darüber haben wir uns nämlich dann persönlich kennengelernt und im zweiten Anlauf hatte das auch geklappt. Da warst du aber schon längst im Eishockey untergekommen. Also wie gesagt, uns von unserer Seite aus macht es total viel Spaß, junge Leute zu begleiten. Und ich bin jetzt seit 11 Jahren beim IST. Da gibt es eine ganze Menge Namen, die dann im beruflichen Kontext wieder auftauchen. Das Spannendste und Witzigste finde ich eigentlich, wenn ich als Sportvermarktungsdozent dann von ehemaligen Studierenden Sponsoring-Angebote fürs IST unterbreitet bekomme. Das macht mir immer eine helle Freude, weil dann kann man dann auch nochmal überprüfen, was das Ganze denn gebracht hat. Aber Spaß beiseite, wenn hier junge Leute zuhören, die Lust haben, sich mit uns auch individuell auszutauschen, weil ich sag mal, eine Beratung für eine große Gruppe geht immer bis zu dem Punkt, wo dann wirklich die individuellen Interessen kommen. Also ich wohne in Nordwestdeutschland, meine Lieblingssportart ist Handball und was habe ich denn jetzt eigentlich für Möglichkeiten? Ich mache nächstes Jahr Abitur. Das sind so Informationen, mit denen wir dann arbeiten können, um Hilfen an die Hand zu geben. Nicht um den Erstliga-Handballclub in Nordwestdeutschland zu finden und den zu vermitteln, aber es geht ja darum, womit starte ich? Wo kann ich mich schlau machen? Und einen Begleiter zu haben. Und wenn wir über diese Unterstützung dann auch zum dauerhaften Begleiter werden, weil so ein duales Studium dann mit uns umgesetzt wird, dann kann es eben sein, dass man jemanden so lange begleitet, wie wir das jetzt mit der Jana machen durften, der ich auf diesem Wege auch ganz viel Glück wünsche für den Start in die erste Liga. Und euch beiden sage ich ganz herzlichen Dank an der Stelle. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und alle, die jetzt Fragen haben, ob Arbeitgeber oder junge Leute, die Arbeitnehmer im Eishockey werden wollen, meldet euch gerne bei uns www.ist.de. Darüber findet man auch all unsere sozialen Netzwerke, auf denen wir unterwegs sind, die schon mal einen guten Einblick bieten. Und alle Fragen gerne zu uns.
Ja, Benjamin, vielen Dank. Und Jana, dir noch weiterhin viel Erfolg und toi, 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 sowohl bei deinem restlichen Studium aus, auch in der DEL. Und dann würde ich sagen, René, wenn du nichts mehr hast,
nein,
bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch
nicht
einen...
Nur da war ich leider kurz weg, kurz vor Schluss der Sendung auch noch, aber ich glaube, ich bin wieder da. Nein, wie ich schon gesagt habe, also extrem spannendes Thema, was sich unheimlich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur aus Studentensicht, muss ich immer wieder betonen, ne? Auch viele Clubs hören ja unseren Podcast und ich kann auch immer nur wieder den Clubs nahelegen, sich auch mit dem Benjamin mal auszutauschen, wie wir da gemeinsam vielleicht auch eine Kooperation eingehen kann, weil ich glaube schon, es hilft und die personelle Notwendigkeit in den Clubs ist definitiv gegeben und führt einfach dazu, dass die Arbeiten einfach qualitativ noch besser ausgeführt werden können, was wiederum am Ende auch zum sportlichen wie wirtschaftlichen Erfolg führt und das muss uns immer wieder bewusst sein und insofern glaube ich, ist das gerade auch für diese Richtung sehr, sehr spannend. Also auch nochmal von meiner Seite her vielen Dank und die Denise darf den Podcast gern abbinden.
Dann macht die Denise das. Allen eine schöne Woche und bis bald.